Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge, in der es wieder heißt, Karriere läuft. Dieser Podcast der Universität Lüneburg richtet sich insbesondere an Studieninteressierte und an Alumni, die vor der Frage stehen, wohin könnte es mit diesem Studiengang für mich gehen? In unserer heutigen Episode wird uns Hannah Lothar ihre ganz persönliche Antwort auf diese Frage geben. Hannah hat erst bis 2018 Umweltwissenschaften im Bachelor und dann bis 2020 Global Sustainability Science im Master an der FANA studiert. Mittlerweile arbeitet sie als Sustainability Consultant bei der Management- und Technologieberatung Umlaut Part of Accenture. Ich freue mich sehr, dich als unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Hannah.
Hallo Sophia, ich freue mich hier zu sein.
Bin auch gespannt, was du zu erzählen hast. Am Anfang würde ich erstmal gern mit dir über deinen Arbeitgeber sprechen. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass du eben bei Umlaut arbeitest und das eben eine Management- und Technologieberatung ist. Kannst du uns da mal abholen und erzählen, so ein bisschen, was macht ihr eigentlich? Was sind so eure großen Steckenpferde?
Gerne. Also Umlaut hat mir vorher auch nichts gesagt, ist, wie du schon richtig gesagt hast, eine Unternehmensberatung, ist ursprünglich eine universitäre Ausgründung gewesen aus der RWTH Aachen, also der Uni in Aachen, und ist vor allem fokussierend auf die technischen Umsetzungen von Projekten. Also wir haben ein riesiges Portfolio an Kompetenzen bei uns im Hintergrund. Das heißt, ganz viele Ingenieure, ganz viele verschiedene Hintergründe, die bei uns arbeiten und dann eben den Kunden mit einem sogenannten End-to-End-Ansatz beraten können, um möglichst alles aus einer Hand einfach liefern zu können. Und ich bin da jetzt eben bei Umlaut im Nachhaltigkeitsteam. Das heißt, Umlaut hat seit 2020 dieses Team gegründet, das man eben auch in Richtung Nachhaltigkeit beraten kann. Und da eben vor allem in der Industrie, wir sind ganz viel in der Industrie unterwegs, in der Automobilbranche, in der Luftfahrt. Das sind so die zwei größten Industrien, in denen wir unterwegs sind. Also es geht ganz viel um Produktionsthemen, die einfach in der Herstellung jetzt in meinem Fall mehr Nachhaltigkeit implementiert werden kann.
Okay, verstehe. Jetzt hast du ja gerade auch schon angerissen, dass ihr ein ganz großes, breites Feld eben auch habt, du speziell für die Nachhaltigkeit zuständig bist. Jetzt würde mich mal so generell interessieren, was für Projekte sind das denn? Also wie kann ich mir das genau vorstellen, also für die ganze Firma jetzt gesehen? Das heißt, kommt jemand zu euch und sagt, okay, wir brauchen eine neue Infrastruktur oder dergleichen. Wie kann ich mir so ein konkretes Projekt vorstellen?
Wie ich ja schon meinte, wir sind vor allem in der Luftfahrt- und Automobilbranche tätig. Und da ist es so, entweder man schreibt ein Angebot für einen Kunden, wenn man merkt, da gehen die Bedürfnisse einfach in die Richtung und das würde passen. Oder man verknüpft sich mit anderen Teams, die gehört haben, okay, der Kunde ist interessiert an Nachhaltigkeit. Also versucht man das in deren Angebot oder auch in deren aktuelle Arbeit mit einfließen zu lassen und Folgebeauftragungen zu gewinnen. Oder man bewirbt sich bei Ausschreibungen und reicht einfach was ein, wenn was öffentlich ausgeschrieben ist. Dann pitcht man vor dem Kunden und im besten Fall kommt es dann eben zur Beauftragung, dass man diesen Pitch gewinnt und dann eben in die Umsetzung geht.
Und du hast jetzt ja gerade auch gesagt, gerade eben auch die Automobilbranche und die Luftfahrtbranche sind jetzt in deinem Bereich eben auch so die großen Unternehmenszweige, die ihr eben betreut. Wie stelle ich mir das dann ganz konkret vor? Also sagen wir, du hast gerade gemeint, viel in der Produktion. Das heißt jetzt, stelle ich mir zum Beispiel vor, dass man, sagen wir jetzt mal, Ressourcen einspart oder den Prozess verbessert. Also wie kann ich mir das so im Alltag vorstellen? Hast du da so ein Beispiel für uns?
Also Nachhaltigkeit ist ja, wie wir, denke ich, alle wissen, die Leuphana legt da ja sehr viel Wert drauf, zu erklären, dass Nachhaltigkeit eben nicht nur aus dieser ökologischen Perspektive besteht, sondern eben auch sozial und ökonomisch. Und das versuchen wir auch, wenn wir Angebote abgeben oder den Kunden beraten, immer mit einfließen zu lassen. Also alle drei Perspektiven zu beleuchten. Dann ist natürlich die Frage, möchte der Kunde das auch? Kann er sich das auch oder möchte er sich das auch leisten? Natürlich, je holistischer es ist, desto mehr Aufwand ist es auch. Und das ist dann natürlich die Frage des Kundens, möchte ich das und ist das gerade auf meiner Prioritätenliste? Um ein bisschen konkreter zu werden, also in meinem Fall oder in unserem Team gibt es drei Hauptbereiche, in die wir uns thematisch derzeit so ein bisschen einteilen. Die einen sind eher in Richtung Nachhaltigkeitsstrategie, Sustainability Leadership heißt das, wo es eben darum geht, auf einer höheren Ebene Ziele festzulegen, zu gucken, wie können die Mitarbeitenden geschult werden, wie werden die überhaupt auf das Thema Nachhaltigkeit aufmerksam gemacht und da einfach weiter auch gebildet. Das fällt alles so in dieses Cluster Sustainability Leadership oder strategische Themen. Dann haben wir zwei eher technische, übergeordnete Dienstleistungen, die wir anbieten. Das eine ist mehr so auf die ganze Produktion als kleine Mini-Fabrik sozusagen schauen. Das heißt, du guckst dir den Standort an, wie ist die Energieversorgung, kann zum Beispiel Abwärme zurückgeführt werden, sind Solaranlagen auf den Dächern, kann das Dach eventuell begrünt werden. Ja, also alles das große drumherum. Und der dritte Service, der ist auch eher in Richtung technische Perspektive ausgelegt. Da geht es ganz viel um Lifecycle Assessment. Das ist auch ein gerade sehr gefragte Dienstleistung kundenseitig. Wie kann man Nachhaltigkeit bewerten? Das ist nach wie vor so ein Thema, womit sich viele auseinandersetzen, was immer noch sehr komplex und nicht so einfach ist. Dementsprechend ist da gerade sehr hohe Nachfrage von Kundenseite. Und ich persönlich bin aber eher in Richtung strategischen Ansatz unterwegs, also Mitarbeiter, Schulung, Awareness schaffen, Kommunikationsformate, genau, versuchen, den richtigen Weg zu finden für den Kunden, Nachhaltigkeit dann tatsächlich zu implementieren in ihren jeweiligen Bereichen.
Okay, verstehe. Ist ja auch sehr interessant, dass ihr gerade sagt, okay, ihr seht das eben auch so ganzheitlich, so wie es hier in Lafana ja auch eben gelehrt wird, wie du es gerade auch angesprochen hast. Du hast jetzt selber gemeint, du arbeitest ja eben auch mit den Menschen dann, machst Fortbildung und dergleichen. Das heißt quasi, dass du dann im Unternehmen bist und den Menschen dort erklärst, okay, so könnt ihr das auch eben langfristig in euren Plan integrieren oder wie kann ich mir das vorstellen?
Es gibt zwei unterschiedliche Ansätze, die ich persönlich verfolge. Einmal die interne Mitarbeiter- oder Mitarbeitendenschulung, quasi das bei uns, bei Umlaut, die Kolleginnen und Kollegen selber auch wissen, was bedeutet überhaupt Nachhaltigkeit. Eine Kollegin und ich haben da ein sogenanntes Sustainability Basics Training auch entwickelt. Das Ziel war eigentlich, dass alle Kolleginnen und Kollegen dieses Training verpflichtend besucht haben müssen, einfach um zu wissen, was sind unsere internen Ziele, wie sind wir überhaupt dahin gekommen, was wurde bisher gemacht, dass ich Umlaut in Richtung Nachhaltigkeit verbessern möchte. Und dann gibt es natürlich noch die externe Perspektive, also dass man eben, wie du schon sagst, zum Kunden gehst, Workshops gibt, zum Thema Nachhaltigkeit aufklärt und eben auch versucht, eben möglichst anwendungsorientiert das direkt dann für den Kunden spezifisch anzupassen und mitzugeben.
Okay, verstehe auf jeden Fall. Das klingt ja auch interessant. Und du selber bist jetzt ja auch schon ein bisschen dabei. Du bist ja auch als Junior Sustainability Consultant eingestiegen, bist jetzt ja auch schon dann ja, seit Frühjahr letztes Jahres bist du dann jetzt ja Sustainability Consultant. Dann würde mich auch mal interessieren, was begeistert dich denn selber jetzt an deinen Aufgaben? Du bist jetzt ja auch schon ein bisschen erfahrener da drin. Und was sind vielleicht aber auch so die größten Herausforderungen, die sich dir da im Beruf stellen?
Also am meisten begeistern mich tatsächlich diese ganzen Kommunikationsformate, Menschen für das Thema Nachhaltigkeit selber zu begeistern. Also diese Passion in gewisser Weise weiterzugeben. Und das war damals auch schon im Studium, ist mir das aufgefallen, dass Nachhaltigkeit bisher eher als Bürde oder ja extra Thema, womit man sich jetzt auch noch zusätzlich befassen muss, wahrgenommen wird. Und mein Ziel war es eben immer, positiv zu kommunizieren und irgendwie zu versuchen, Leute begeisterungsfähig für das Thema zu machen, dass das cool ist, dass man Impact haben kann. Ich habe den Eindruck, das gelingt mir auch ganz gut. Ich leite unter anderem zwei Kommunikationsformate bei uns intern, die gut angenommen werden. Und dementsprechend habe ich da auch ganz gutes Feedback bekommen. Und das begeistert mich. Und Herausforderungen, an viele Dinge gleichzeitig zu denken. Ich glaube, das ist in der Beratung relativ gängig und bekannt, dass man multitaskingfähig sein muss. Und es gibt so viele verschiedene Themen, die tagtäglich aufploppen und an die man gleichzeitig denken muss. Und das macht mir einerseits Spaß. Und ich glaube, ich bin da auch nicht schlecht drin, sonst wäre ich auch nicht schon 2 Jahre in dem Job. Aber das ist natürlich trotzdem auch manchmal herausfordernd, alles im Blick zu behalten.
Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Das ist ja bei jedem Kunden dann eben nochmal anders, was du da eben auch im Blick behalten musst. Jetzt hast du gerade gesagt, du leitest intern auch zwei verschiedene Formate Um was für Formate handelt es sich denn da?
Das eine nennt sich Green Lunch. Das ist mein Baby sozusagen. Ich habe das übernommen. Damals wurde das ins Leben gerufen von unserem ehemaligen Chef und ich habe das eben übernommen, auch schon frühzeitig. Und es handelt sich bei dem Format um eine Dreiviertelstunde Mittagspausen Podcast, wenn man so will, nur dass es eben live passiert und da lade ich externe Speaker ein, die kommen und geben vor den Kolleginnen und Kollegen quasi eine Präsentation zu dem jeweiligen Thema und zu ihrer jeweiligen Institution, die sie eben vertreten. Das sind Leute aus der Industrie, das sind NGOs, das sind Forschungsinstitute, Universitäten, die dann zu ihrem jeweiligen Thema sprechen und eben ein bisschen versuchen, über den Tellerrand hinausschauen zu lassen. Ja, das bereitet mir sehr viel Freude und ist auch sehr praktisch, dadurch, dass ich eben Nachhaltigkeitswissenschaften studiert habe. An der Leuphana sind natürlich meine ganzen Kommilitonen und Kommilitoninnen auch irgendwo in Nachhaltigkeitsabteilungen unterwegs. Ja. Und dementsprechend kann ich da anfragen, ob die nicht Lust hätten, Gast zu sein bei dem Green Lunch. Und das andere ist eine interne Austauschrunde, wo man zusammenkommt ohne externen Speaker, aber versucht, gemeinsame Verknüpfungen zu finden. Wo kann das Thema reinkommen? Ja, auch ein bisschen News of the Month, Sustainability News of the Month. Was ist gerade dementsprechenden Monat aktuell? Ja, vorgestern war Earth Month. Mhm. Dann würden wir sozusagen sowas mit aufnehmen und ein bisschen Infos dazu an die Kolleginnen und Kollegen weitergeben. Genau.
Okay, das klingt spannend und gerade wie du auch angesprochen hast, ist ja sehr praktisch, dass du dann ein Netzwerk eben auch hast und dann deine früheren Kommilitoninnen ansprechen kannst, die dann auch bei euch eben ihre Infos verbreiten können. Das ist natürlich eine sehr gute Ressource. Ich hatte mir auch vorher mal deinen Lebenslauf angeschaut. Und was ich da auch ganz spannend fand, war, da stand, dass du beim Nordic Baltic Women Innovation Sprint dabei warst und da sogar einen Preis gewonnen hast mit einer Idee. Willst du uns A mal erzählen, was ist das eigentlich und B, was für eine Idee hast du da eingereicht?
Ja, kann ich gerne machen. Ich habe damals im November 2020 meine Masterarbeit erfolgreich verteidigt und zu Corona-Zeiten war es dann nicht ganz so leicht, einen Job zu finden und ich wollte die Zeit sinnvoll nutzen und habe mich dementsprechend bei so Hackathon-Formaten beworben und ja mitgemacht. Ich kann leider nicht programmieren. Es ging beim Hackathon dann eher so ein bisschen um Ideen, Konzeptionierung und überlegen, wie Businessmodelle aussehen könnten. Und bei dem, den du jetzt gerade gesagt hast, der Nordic Baltic Women Innovation Sprint, das war eben vor allem für Frauen, wie der Titel schon sagt, ja, aus der nordeuropäischen Region. Also ich glaube, ich war eine der wenigen, die aus Norddeutschland teilgenommen hat. Ich war da in der Gruppe, ich glaube, wir waren insgesamt zu fünft mit vier Frauen aus Litauen, die alle schon im Berufsleben waren. Also ich war da auch die am grünsten hinter den Ohren war. Und wir haben quasi eine Idee entwickelt zu einem bestimmten Thema, auf das man sich vorher beworben hat. In unserem Fall war das eben die Lebensmittelbranche und wir haben uns überlegt, wie das nachhaltiger gestaltet werden kann, beziehungsweise wie man Menschen helfen kann, sich nachhaltigeren Entscheidungen bei den Lebensmitteln leichter zu machen. Und wir hatten dann damals die Idee, ein Plugin zu entwickeln, ja, zu entwickeln, wo man dann eindeutig sieht, wenn man zum Beispiel auf Einzelhandelswebseiten unterwegs ist, wie zum Beispiel Rewe, kennen wir, glaube ich, auch alle aus der Corona-Zeit, dass man viel online geshoppt hat, auch bei eben Lebensmittelhändlern, dass man dann relativ eindeutig angezeigt bekommt, hey, das hier ist die nachhaltige Variante zu dem und dem Produkt und das relativ simpel durch zum Beispiel einen Ampelcode gekennzeichnet wird. Genau, das war damals die Idee. Ich bin dann, als ich den Job oder die Festanstellung bekommen habe, konnte ich nicht mehr beides stemmen und habe mich dann dementsprechend aus dem Projekt rausgezogen. Aber ja, tatsächlich haben wir da damals den ersten Preis gewonnen, inklusive ein bisschen Preisgeld und Coaching. Und die anderen sind da auch noch dran geblieben, aber ich habe ehrlicherweise den Faden da so ein bisschen verloren, weil ich mich dann eben auf meine Festanstellung konzentriert habe.
Das klingt ja so ein bisschen so wie auch so die Lebensmittelampel, die man jetzt mittlerweile hat.
Der Nutri-Score.
Genau, so eine, hat ihr eine ähnliche Idee damals gehabt und insgesamt ist es eine gute Idee, das ja auch zu vereinfachen. Und was ich auch spannend fand, wenn wir jetzt schon in dem Bereich unterwegs sind, eben was ich in deinem Lebenslauf gefunden habe, du hast nämlich auch eine Fortbildung gemacht zur Link Personality Profiler Trainerin. Genau, das klingt jetzt ziemlich lang. So, ich habe das mal gegoogelt, habe mir angeschaut, das sind ja so Persönlichkeitstests eben auch. Kannst du uns einmal erzählen, was unterscheidet diesen Persönlichkeitstest vielleicht jetzt von anderen und was bedeutet es genau, dass du jetzt quasi da Trainerin bist in dem Bereich?
Ich habe damals während meiner Masterarbeitszeit fast oder versucht, an so vielen Programmen des Career Service, der von der Leuphana angeboten wird, wie möglich teilzunehmen. Es gab verschiedene Programme, dass man Unternehmen begleitet oder welche einfach ja sich vorgestellt haben. Und unter anderem war Link da eben dabei. Ist auch eine Ausgründung von der Leuphana, ich glaube von zwei ehemaligen Wirtschaftspsychologie-Studenten. Die hatten sich vorgestellt und das eben angebracht, dass man da diese Fortbildung machen kann. Und die habe ich dann, ich glaube, Januar 2021 gemacht. Das war ein Zweitagesseminar. Das war ziemlich cool. Auch da war ich, glaube ich, wieder eindeutig die Jüngste und die am unerfahrenste, was den beruflichen Werdegang angeht. Ich war mit vielen Personalleitern und Leiterinnen und Coaches in diesem Zwei-Tages-Workshop und habe eben gelernt, wie das Tool von Link funktioniert. Also man macht diesen Test, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Fragen das sind, diesen Persönlichkeitstest und kriegt dann ein 36-seitiges Dokument, was ziemlich genau aufschlüsselt, ja, wie deine Persönlichkeit aufgebaut ist. Und anders als bei anderen Persönlichkeitstests, die man vielleicht so kennt, wie 16 Personalities, bezieht sich das eben nicht nur auf die Charaktereigenschaften, sondern auch auf deine Motive. Die können sich noch verändern im Laufe der Zeit, je nachdem, in welcher Lebensphase du eben steckst und welche Situationen du gerade so für dich als wichtig erachtest und deine Kompetenzen. Und die Kompetenzen können sich auch verändern und werden aber eben zu dem Zeitpunkt, wo du den Test machst, ja, ermittelt. Dann kann man für sich sozusagen auch selber evaluieren, an welchen möchte ich arbeiten, welche Kompetenzen möchte ich ausbauen und welche brauche ich vielleicht auch für den Job oder die Tätigkeit, die ich eben gerne ausüben möchte. Und das lernt man auch in diesem, ja, in diesem Zwei-Tages-Workshop. Wie kann man die Testergebnisse von anderen Personen deuten und am besten in die Persönlichkeitsentwicklung, in Persönlichkeitsentwicklung beraten. Was machen zum Beispiel dann natürlich auch die Charaktereigenschaften mit dir? Wie stark sind die ausgeprägt? Wie kannst du die nutzen? Wie ist die Fremdwahrnehmung von anderen auf dich? Und ja, das hilft definitiv, das mal so zu reflektieren, hat mir auch sehr geholfen. Und ich hatte immer die Vision, diesen Team Persönlichkeitstest zu machen. Da gibt es eine Option beim Link Personality Profiler, dass man eine größere Gruppe an Menschen einen Persönlichkeitstest machen lässt, um dann sagen zu können, die und die Kompetenzen und auch die Charaktereigenschaften sind im Team vorhanden. Gibt es eine große Unausgewogenheit oder ein gutes Gleichgewicht und wo müsste man dran arbeiten?
Spannend, dass es das für Einzelpersonen gibt und eben auch für Gruppen. Also das, was du gerade erzählst, ich frage mich, ob ich das selber schon mal gemacht habe. Ich weiß nicht, ob es der gleiche Anbieter ist, aber ich habe vor einigen Jahren auch mal im Rahmen eines Bewerbungsprozesses so einen Test gemacht, der auch ziemlich lang war und da ging es auch um die Motive und alles. Und ich weiß noch, dass ich damals wirklich überrascht war, dass es sehr genau war. Also es hat unglaublich viel gepasst. Ich hätte das wirklich nicht erwartet, auch von der Art der Fragen, die da irgendwie gestellt wurden, dass da sowas Genaues bei rauskommt. Also ich weiß nicht, ob es genau der war, aber klingt ähnlich. Und fand ich damals sehr spannend und auch interessant, dass du dann eben auch gelernt hast, okay, wie kann ich das gut interpretieren? Da geht es ja auch ganz viel darum, okay, passt die Person mir jetzt bei uns eben auch ins Team von personaler Seite oder was für ein Umfeld fühlst du dich oder fühlt die Person sich eben auch wohl? Finde ich spannend. Und das verlinken wir natürlich auch gerne für alle, die sich das eben auch einmal angucken möchten. Jetzt habe ich ja mit dir auch viel darüber gesprochen, so was in deinem Lebenslauf steht, was du gerade auch machst. Erzähl uns doch mal was von dir, was nicht in deinem Lebenslauf steht.
Ich glaube, das, was ich erzählen würde, hat auch wieder mit der Leuphana zu tun. Ich bin durch und durch Leuphana-Girl, Bachelor, Master, sämtliche Career-Service-Angebote. SHK war ich auch kurzzeitig bei der Leuphana. Und das, was nicht auf meinem Lebenslauf steht, ist, dass ich beim Mentoring-Programm teilgenommen habe von der Leuphana. Das kann ich auch wirklich jedem empfehlen. Ich habe da total gute Erfahrungen gemacht, sich jemanden zu suchen, der einen für einen längeren Zeitraum einfach begleitet, versucht gemeinsam zu reflektieren und auch zu gucken, wie hilft mir das für das Ziel, was man sich gesetzt hat. Für die meisten war das der Berufseinstieg. In meinem Fall hatte ich dann eben schon die Festanstellung und es ging eher um Aufstiegschancen. Wie will ich mich überhaupt weiterentwickeln? Was macht mir Spaß? Was möchte ich priorisieren? Was sind die Aufgaben, die mir Erfüllung bringen, mit denen ich dann eben voraussichtlich auch weiterhin viel Spaß im Job haben werde. Mhm. Ja, dieses Mentoring-Programm war sehr cool und das steht nicht auf meinem Lebenslauf.
Das können wir sehr gerne auch verlinken. Und jetzt hast du ja gerade auch schon die Leuphana angesprochen, hast selber gesagt, du bist ein Leuphana-Girl. Du hast ja sowohl auch den Bachelor als auch den Master dort gemacht. Und den Master, den gibt es ja mittlerweile nicht mehr genauso, wie du ihn studiert hast. Daher würde ich sehr gerne mal mit dir über deinen Bachelor sprechen. Du hast ja Umweltwissenschaften bis 2018 studiert und mit dem Minor Digital Media. Und wenn jetzt gerade auch Studieninteressierte zuhören, die zwar wissen, okay, unter Umwelt, da kann ich mir so ein bisschen was vorstellen, aber was mache ich da eigentlich genau? Was sind so die Themengebiete und Schwerpunkte? Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
Ich hatte mir natürlich auch den Podcast vorher angehört und schon gehört, dass oft erzählt wurde, wenn Leute Umweltwissenschaften studiert haben, dass das eben aufgeteilt ist, aufgesplittet in ja naturwissenschaftliche Module ab dem dritten Semester. Zuerst hat man ja die Grundlagen zum wissenschaftlichen Arbeiten, das Leuphana-Semester und auch die Grundlagen zu Umweltwissenschaften, die alle einfach belegen müssen. Und danach kommt eben die Aufsplittung in naturwissenschaftliche und humanwissenschaftliche Kurse. Und ich war, obwohl ich in der Schule naturwissenschaftliches Profil hatte und ich glaube auch nicht ganz auf den Kopf gefallen bin, haben mich die humanwissenschaftlichen Module immer mehr interessiert. Ich fand das immer spannender, wie Nachhaltigkeit in der Wirtschaft implementiert werden kann. Ich habe festgestellt, dass viele meiner Kommilitonen und Kommilitoninnen die Wirtschaft ja immer so ein bisschen als den Feind vielleicht auch angesehen haben, was ich auch durchaus nachvollziehen kann. Und ich will das irgendwie auch nicht beschönigen, dass Kapitalismus definitiv nicht zu einem nachhaltigen Lebensstil, Lebensweise dazu gehört. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass große Unternehmen oder Unternehmen an sich eine riesige Hebelfunktion haben und war dementsprechend immer überzeugt, dass man aus den Unternehmen heraus die Transformation einfach triggern muss, auch wenn das beschwerlich ist und viele Hürden ja da einfach im Weg sind. Aber das war immer die Sichtweise, die ich vertreten habe und habe dementsprechend ganz viel Nachhaltigkeitsmanagement-Kurse gewählt, hatte da ein paar sehr coole bei, ich denke auch sehr bekannt, Professor Dr. Schaltegger zu Nachhaltigkeitsmanagement, Nachhaltigkeits-Supply Chain Management hatte ich auch einige Kurse und die haben mir immer viel Spaß gemacht, auch wenn sie sehr anspruchsvoll waren. Und Nachhaltigkeitskommunikation fand ich auch sehr cool. Da hat man auch so ein bisschen Richtung Kampagnenplanung geguckt und wie eben die richtigen Kommunikationskanäle funktionieren. Also in die Richtung habe ich mein Studium gestaltet.
Okay, ja, spannend. Also gerade auch, was du beschrieben hast mit dieser Veränderung von innen heraus und so ein bisschen erstmal gegen Windmühlen anrennen, um dann was verändern zu können. Dann verstehe ich auch auf jeden Fall deine Studienwahl und sehr spannend, dass du gerade auch diesen Fokus eben auf Management setzen kannst. Bei dir persönlich gibt es dann auch so bestimmte Seminare oder vielleicht Veranstaltungen, wo du dich besonders gern zurück dran erinnerst?
Das, woran ich mich gut erinnern kann, ist ein Planspiel gewesen oder eine Simulation eher. Das war ganz in den Anfängen des Bachelorstudiums. Ich glaube, bei Professor Dr. Ebsen hieß er. Da ging es darum, eine Fischerei zu simulieren oder einen Fischfang. Wir mussten quasi einen spielerischen Ansatz finden, mit den Ressourcen umzugehen. Und gewonnen haben nicht diejenigen, die am meisten Fische gefangen haben, sondern die Gewinnerstrategie war die, die eben am nachhaltigsten war und am längsten die mit den Ressourcen umgehen konnte, sodass nach einem langen Zeitraum nach wie vor genügend vorhanden war, um alle Leute quasi gut ernähren zu können. Und ich glaube, das ist mir ziemlich eindrücklich in Erinnerung geblieben und habe ich auch letztens erst wieder diskutiert mit Kunden von mir oder dritten Parteien, die eben so einen spielerischen Nachhaltigkeitsansatz angehen. Und dass das eine coole, einfache Herangehensweise ist, solche Lebensrealitäten zu verdeutlichen und zu lehren.
Ja, ich finde auch gerade so spielerische Sachen, wie du gerade auch meintest, ist bei mir zumindest was sehr viel irgendwie auch hängen bleibt. Ich bin auch eh so ein Mensch, ich liebe auch so Spielsachen und so Knobelsachen und dergleichen. Und daher kann ich das total nachvollziehen. Das Gleiche gibt's ja quasi auch, wenn du quasi eine Weide hast und du hast dann die zwei Herden und versuchst dann eben das nicht zu überbewirtschaften. Ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, warum das bei dir hängen geblieben ist. Wenn du jetzt drüber nachdenkst, zurückblickend auf dein Studium schaust, was hast du denn noch so mitgenommen, was dir heute auch in deinem jetzigen Berufsleben noch weiterhilft?
Ganz viele Soft Skills tatsächlich. Wir haben wenig Klausuren geschrieben, sondern ganz viele Gruppenarbeiten, Seminararbeiten, Ausarbeitungen. Also, dass man auch ganz viel präsentieren gelernt hat, schriftliche Ausarbeitungen, wissenschaftliches Arbeiten und wenig oder weniger dieses, was man kennt oder vielleicht unter Uni versteht, Bulimie lernen, Klausur schreiben und dann alles wieder löschen. Und das habe ich viel mitgenommen und wende ich jeden Tag in der Arbeit an. Gerade Präsentationsfähigkeit ist gerade in der Beratung unfassbar wichtig, dass man gut sprechen kann und versucht auch, wenn man wenig Vorbereitung hat, einfach professionell rüberzukommen. Das haben wir auch häufig simuliert während des Studiums, dass man eben in so Rollenspiele sozusagen schlüpft und versucht, solche Situationen einfach nachzustellen und sich mit dessen zu konfrontieren. Und inhaltlich ganz viel von den Managementkursen und von den Kommunikationskursen. Wie gesagt, ich plane und leite eben diese zwei Kommunikationsformate. Da nehme ich eben ganz viel mit, es möglichst partizipativ zu machen. Das haben wir auch sehr deutlich gelernt während des Studiums, dass man so eben am meisten bei den Lernenden mitgeben kann und dass sie am meisten mitnehmen, wenn sie aktiv sich beteiligen können.
Das heißt quasi, du hast so eine nachhaltige Strategie auch gelernt, um quasi das Thema Nachhaltigkeit weiterzugeben, sozusagen.
Ja, einfach quasi gesagt, könnte man so sagen. Ja.
Ja, sehr, sehr cool. Und wenn du dich auch daran zurückerinnerst, du hast dann damals dein Abi gemacht, hast überlegt, okay, was studiere ich jetzt, wo gehe ich hin? Wieso hast du dich damals gerade für Leuphana und auch für diesen Studiengang entschieden?
Ich war nach der Schule für ein Jahr in Chile für ein freiwilliges soziales Jahr. Ich dachte ursprünglich, ich möchte gerne was mit Menschen machen, was in Richtung soziale Arbeit, Kunsttherapie, hatte ich überlegt. Das war schön, das freiwillige soziale Jahr. Ich habe in einer Werkstatt mit Menschen und Jugendlichen, Menschen mit Behinderung gearbeitet. Und habe dann aber gemerkt, das kann ich mir nicht für den Rest meines Lebens vorstellen. Habe da dann wiederum auch als naives 18-jähriges Mädchen, junge Frau gesehen, dass das Umweltverständnis eben ganz anders ist. Und habe das zum ersten Mal so bewusst wahrgenommen. Und dann dementsprechend den Entschluss gefasst, mich für Umweltwissenschaften an der Leuphana zu bewerben, weil ich die Mission hatte, die sehr ambitionierte Mission, Plastiktüten dort abzuschaffen, weil das hat mich erschreckt, wie viel die dort verwendet worden sind und wie schnell und wie viele da mehr gelandet sind. Mhm. Und das war dann der Grund, warum ich mich beworben hatte. Ja, hatte dann auch einen relativ aufwendigen, also für Umweltwissenschaften ist der Bewerbungsprozess ja auch relativ aufwendig oder mehrstufig im Vergleich zu den anderen Studiengängen, was ich aber sehr cool fand. Hat mich auch wieder drauf vorbereitet mit einem Einzelreferat, einer Gruppenaufgabe und dem großen Test. Und das hat mich dazu bewegt, an der Leuphana zu studieren. Und ich war mit meinen Eltern einmal auf dem Campus, das war sehr schön, habe mir die Stadt angeguckt und dann bin ich in den Norden gekommen und habe es nie bereut.
Ich muss sagen, ich bin auch zugezogen und ich kann auf jeden Fall verstehen, warum man hier gerne lebt. Das geht mir genauso. Du hast jetzt ja gerade auch angesprochen, eben du bist dann eben in Chile gewesen, hast da eben neues Verständnis entdeckt und hast dann dich hier auch beworben. Dann hast du jetzt ja auch gemeint, der Auswahlprozess war ja auch nochmal mehrstufig hier auf jeden Fall. Kannst du so ein bisschen auch was erzählen, so wie du es gerade genannt hast, den großen Test? Wie kann man sich den so vorstellen?
Der bestand auch wieder aus 3 Teilen, wenn ich mich richtig erinnere. Es war einmal logisches Denken, dann Sprachvermögen und das dritte, ich meine sogar mathematische Fähigkeit. Ich glaube, der ging 2-2,5 Stunden, wenn nicht sogar 3 Stunden. Also man musste sich auch schon relativ lang konzentrieren. Und gerade dieses sprachliche Verständnis war relativ abstrakt. Also man hatte Fantasiesprachen und musste anhand der vorgegebenen Satzbaus dann quasi schauen, welches Nonsense-Wort als nächstes in der Reihenfolge passen würde. Einfach um zeigen zu können, dass man logisch denken kann und die Zusammenhänge einfach versteht und sich Sachen ableiten kann.
Okay, spannend, dass es auch so ganz unterschiedliche Aufgaben dann eben gab, wie du es gerade auch beschrieben hast. Jetzt haben ja auch viele Leute hier zugehört, sich selber überlegen, okay, könnte Umweltwissenschaften was für mich sein? Kann ich mir das vorstellen? Wem würdest du das denn so im Rückblick empfehlen und wem würdest du es vielleicht aber auch nicht empfehlen?
Ich würde es allen empfehlen, die auch nur einen ansatzweise idealistischen Ziel verfolgen und einfach Lust haben, sich großen Herausforderungen auch zu stellen, denn Nachhaltigkeit, was letztendlich bei Umweltwissenschaften behandelt wird, klar, Umwelt ist ein großer, großer Teil, der gerade auch ganz dringend bearbeitet werden muss. Aber es geht eben auch nicht nur um Umwelt, sondern soziales und ökonomische Themen. Und das zu verstehen zu wollen, wie man die Welt ein bisschen besser machen kann, auch wenn das ein bisschen cheesy klingt, den Leuten würde ich das empfehlen. Aber gleichzeitig auch Leuten, die wissen, sie können mit Frustrationen umgehen oder mit Rückschlägen. Denn mit Nachhaltigkeit sich jeden Tag zu beschäftigen, kann ab und zu sehr deprimierend werden, weil man eben mit so großen Weltproblematiken zu tun hat und es nicht einfach ist, Nachhaltigkeit einfach tatsächlich umzusetzen. Und wer meint, da resilient zu sein und Lust hat, da sich mehr mit zu beschäftigen, dem würde ich das empfehlen. Ist nicht so eine richtige Einordnung in eine konkrete Gruppe, aber mehr das Mindset, was ich, glaube ich, empfehlen würde zu haben.
Okay, verstehe auf jeden Fall. Jetzt hast du gerade auch angesprochen, das ist total wichtig, eben auch resilient zu sein und mit Rückschlägen umgehen zu können. Wie gehst du denn persönlich mit Rückschlägen um? Was war vielleicht auch so dein größtes Learning aus Rückschlägen jetzt in deiner Vergangenheit?
Ganz viel sprechen, Feedback geben und bekommen und vor allem einfordern. Das lernen wir auch gerade oder versuchen wir gerade bei der Arbeit noch mehr einzuführen, das noch regelmäßiger zu tun, Feedback zu geben und eben auch konstruktives Feedback. Es ist nämlich gar nicht so leicht, wie man das vielleicht denkt oder meint, das zu sein, um wirklich gutes Feedback zu geben, muss man eben auch manchmal sehr ehrlich sein und die unangenehmen Dinge auch ansprechen, aber in einer Art und Weise, wie es den Gegenüber nicht verletzt, sondern eben hilft, die Arbeit zu verbessern oder Verhaltensweisen zu verbessern. Ich glaube, das ist mein größtes Learning und wie ich auch mit Rückschlägen umgehe, da einfach noch häufiger nachzufragen, dann einen kurzen Schritt zurückzugehen, die Außenperspektive einzufordern und versuchen dann wieder neu zu starten und neu loszulegen.
Das klingt auf jeden Fall gut. Ich muss sagen, ich hatte auch vorletztes Semester ein Sprech- und Sprachseminar, bei dem wir uns mal eine ganze Stunde eigentlich nur mit Feedback beschäftigt haben und wie man eben, in Anführungszeichen, richtig Feedback gibt. Und da war ich auch ganz überrascht, ehrlich gesagt, weil ich auch dachte, ich mache das eigentlich schon ganz gut so, aber ich habe da echt noch mal was mitnehmen können, auch von den Techniken, die jetzt unsere Dozentin uns da an die Hand gegeben hat, und das fand ich sehr spannend und es hat auf jeden Fall irgendwie nachhaltig auch so ein bisschen verändert, wie ich das selber mache. Also daher finde ich es sehr spannend, dass ihr da das eben auch angeht. Und jetzt so zusammenfassend, du hast ja von dich selber auch als Leuphana Girl bezeichnet und hast ja gemeint, du warst auch hier am Campus total happy. Wenn du dir jetzt vorstellen würdest, dass die Leuphana selber eine Person wäre, Wie würdest du Lea Fahner dann beschreiben? Also wie wäre so der Charakter? In was für einer Wohnung oder Haus würde sie leben? Was wäre ihr Lieblingsessen? Sowas in der Richtung.
Gute Frage. Ich will auch nicht zu sehr auf die Klischees pochen. Aber sie wäre wahrscheinlich, für mich ist es eine Frau, sie wäre wahrscheinlich barfuß unterwegs auf der Mensawiese, tanzend zum Lunatic Festival und ja, würde ganz viele Good Vibes versprühen, kritische Fragen stellen, die einen zum Nachdenken anregen, also sehr reflektierte Persönlichkeit, Charaktereigenschaft und gleichzeitig auch sehr motivierend, die einem viel mitgibt auf dem Weg. Und Lieblingsessen? Wahrscheinlich Kartoffelspalten, würde ich sagen.
Ja, das passt auf jeden Fall ganz gut. Und für alle, die das nicht wissen, Kartoffelspalten gab es immer in der Spätmensa hier zum Essen. Da konnte man das sich immer holen.
Gibt es sie nicht mehr? Oh je.
Ich weiß nicht, es gab eine Zeit lang einfach keine Spätmensa mehr wegen Corona. So, und mittlerweile bin ich hier gar nicht mehr so oft Mensen. Daher weiß ich gar nicht, ob es das wieder gibt.
Okay.
Genau, ja. Und das Lunatic ist eben auch ein Musikfestival, das hier stattfindet bei uns auf dem Campus immer, das von Studis organisiert wird. Und das kann ich mir auf jeden Fall auch sehr gut vorstellen, was du gerade beschrieben hast. Und vielen lieben Dank auf jeden Fall für diesen Einblick jetzt in deine Arbeit und auch in dein Studienleben. Jetzt würde ich mit dir nochmal gern kurz über deine Zukunft sprechen. Ich weiß nicht, ob du so ein Bucketlist-Fan bist, aber wenn ja, was steht denn so ganz oben auf deiner persönlichen und aber auch beruflichen Bucketlist?
Ich möchte gerne ganz viel Weiterbildungen machen, denn auch wenn ich ein Bachelor- und Masterstudium abgeschlossen habe, man hört nie auf zu lernen und ich bin oder würde mich als sehr wissbegierig beschreiben und habe Spaß daran, neue Dinge zu lernen. Dementsprechend würde ich da gerne ja einfach mein Wissen auch ein bisschen vertiefen und dann eben auch stärken, gleichzeitig mein Selbstbewusstsein stärken. Je mehr Wissen man hat, desto selbstbewusster kann man auch auftreten im Arbeitskontext, wenn man weiß, man kennt sich mit dem Thema eben entsprechend aus. Mhm. Das würde ich also gern machen.
Also das passt ja auch zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass du versucht hast, alles beim Career Service irgendwie mitzunehmen, was die angeboten haben und eben auch schon in deiner Studienzeit da sehr interessiert dran wärst. Mhm. Wenn du jetzt mal so dich einmal, ja, also einmal zurückblickst, was waren für dich so die wichtigsten Puzzlestücke, die nicht hätten fehlen dürfen, damit du eben da hingekommen bist, wo du heute bist?
Ich glaube, dass ich keinen genauen Plan hatte, wie ich mein Studium gestalten möchte. Ich weiß, viele wissen schon, wo sie ungefähr hinwollen, in welche Richtung. Und bei mir war das immer ziemlich offen, auch als ich dann fertig war mit dem Studium und mich beworben habe auf Jobs. Ich habe mich auf alles beworben, weil ich mir alles vorstellen konnte und das Studium eben auch so breit gefächert ist, dass es mir erlaubt hat, mich auf sehr viele Dinge zu bewerben, weil es eben recht generalistisch ist und man nirgendwo Experte geworden ist in einem bestimmten Gebiet. Und ich habe meine Kurse immer nach Gefühl und Gusto gewählt. Also ich dachte, das macht mir Spaß und dementsprechend wähle ich das und das, was mir weniger Spaß gemacht hat oder dementsprechend auch weniger interessiert, das habe ich eben nicht gewählt. Mhm. Und ich glaube, das waren vielleicht die Puzzlestücke, die ich nicht als Puzzlestücke identifiziert habe, weil ich einfach intuitiv ja das gemacht habe, was mir Spaß gemacht hat.
Okay, verstehe. Also ein bisschen so planvoll, planlos sein sozusagen. Also wie du gerade meintest, ja, so immer das wählen, was dir eben auch gut gefallen hat und dann eben mal schauen, wo es eben hingeht am Ende. Wenn jetzt so, also wir haben jetzt ja auch Absolventinnen, die hier eben zuhören und selber jetzt mit überlegen sind, okay, wie geht's jetzt für mich eigentlich weiter? Wo möchte ich mich bewerben? Wie steige ich jetzt ins Berufsleben ein? Welchen Tipp würdest du denn gerade eben auch diesen Hörerinnen mit auf den Weg geben wollen? Oder vielleicht, welchen hättest du dir auch selber damals gewünscht?
Mein Tipp für alle AbsolventInnen wäre, einfach offen zu sein. Liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen an der Persönlichkeit und wie ich es gerade schon beschrieben habe, sich auch auf Dinge vielleicht zu bewerben, die so nicht auf die Beschreibung eins zu eins passen oder auf die Kompetenzen, die man sich selber zuschreiben würde. Und das einfach mal zu versuchen, wenn es zumindest grob thematisch in die Richtung geht, die passt, dann würde ich nicht zu viel auf die tatsächlich ausgeschriebenen Aufgaben Wert legen, sondern trotzdem den Sprung ins kalte Wasser wagen und auf den Job eine Bewerbung schreiben.
Ich habe irgendwo mal letztens gehört, dass quasi nur 70% ungefähr der Sachen, die da aufgelistet sein, es sind, so erfüllt werden müssen auf jeden Fall und dass man dann trotzdem es versuchen sollte, wenn man dann die 70% zusammenbekommt. Ja, auf jeden Fall kann ich das total nachvollziehen, was du da eben gerade gemeint hast. Und ja, ein bisschen so die Leichtigkeit auch reinkriegen in quasi einen Jobeinstieg und dann nicht so, ja, nicht so denken, das ist jetzt das Ende der Welt, wenn es nicht direkt so funktioniert, wie man sich das gedacht hat. Und auf jeden Fall vielen lieben Dank, Hannah, dass du heute bei uns warst und uns diese Einblicke gegeben hast in dein Studium und eben auch in deinen Beruf. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute für deine weitere Zukunft.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Das freut mich. Und das war es auch für heute von uns. Alle Podcast-Folgen gibt es zum Nachhören auf unserer Website und überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Und wenn ihr mehr über den Studiengang Umweltwissenschaften an der Leuphana erfahren möchtet und die anschließenden Karrierewege unserer Alumni, dann empfehle ich euch Episode 45 mit Carina Bock, Ingenieurin für Naturschutz. Und falls ihr Vorschläge habt für zukünftige Gäste, dann freuen wir uns immer über eine Nachricht von euch. Wir freuen uns auch schon, wenn es das nächste Mal wieder heißt, Karriere läuft. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.